Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Aus dem Regionalstudio des rumänischen Rundfunks in Neumarkt begrüßt Sie Gabi Mezi zur Oktoberausgabe des Funkmagazins. Politische Events und zahlreiche Kulturveranstaltungen haben den Monat Oktober bereichert. Hier die Themen. Rumänien bereitet sich auf Flüchtlingsströme vor, ein Bericht des freien Journalisten Thomas Wagner. Das Europäische Theaterfestival Eurotalia am Deutschen Staatstheater Temeswar. Zahlreiche Pfarrer, darunter auch viele Ungarn-Deutsche, wurden in diesem Sommer versetzt, ein Beitrag des Funkhauses Fünf Kirchen Ungarn. 290 Jahre deutschsprachiger Unterricht in Arad gefeiert. Orgelkonzerte gab der Musikwissenschaftler Dr. Franz Metz im Rahmen des 15. Banater Team Orgel Festivals. Die erste Auflage des internationalen Theaterfestivals Experiment Theater Treffpunkt Kronstadt fand am vergangenen Wochenende statt. Ferienlager in Sekunden, ein Beitrag der Radiosendung Deutsch Express aus Satmar. Inszenierung des Dramas Heimatbuch am Somborer Nationaltheater in Serbien. Und das Stell dich ein bei der Kirchweih im Banat Böhmischen Berghof Wolfsberg, ein Beitrag aus Reschica. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns treu durch die nächste Stunde begleiten würden. Ein heißes Thema der letzten Wochen, die Flüchtlingspolitik. Die Beamten der Europäischen Union haben es wieder mal haarklein und bürokratisch korrekt ausgerechnet. Genau 6.351 Flüchtlinge muss Rumänien in den nächsten 2 Jahren aufnehmen. So geht es aus jenem Beschluss hervor, den die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten im September getroffen haben. Darin ging es um die Umverteilung von 120.000 Asylsuchenden, die derzeit in völlig überfüllten Campus, hauptsächlich in Griechenland und in Italien, untergebracht sind. Obwohl sich die Zahl von 6.351 Flüchtlingen angesichts des Zustroms in Deutschland eher bescheiden ausnimmt, hat Rumänien gemeinsam mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn gegen die Umverteilung gestimmt. Ja, mehr noch, eine Verteilung der Flüchtlinge nach festgelegten Quoten sei keine Lösung des Problems, so Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannes, der aber auch ankündigte, sein Land würde solidarisch mit der Europäischen Union handeln. Und das bedeutet, auch Rumänien bereitet sich auf Flüchtlingsströme vor allem an der Grenze zum Nachbarland Serbien. Dort wurden Zeltdörfer zur Erstunterbringung errichtet. Alleine bis jetzt hat sich kaum ein Flüchtling dorthin verirrt, berichtet der freie Journalist Thomas Wagner Anfang Oktober für den Westdeutschen Rundfunk.
Siegfried Thiel nutzt die Gunst des Augenblicks. Immer wieder drückt der rumäniendeutsche Zeitungsjournalist auf den Auslöser seiner Kamera. Wenn Thiel nach vorne blickt, sieht er in das Gesicht eines grimmig dreinschauenden Uniformierten. Der sitzt in einem blauen Kleinbus mit der Aufschrift Gendarmerie.
Dahinter beginnt eine Reihe von Zelten, ein recht großes Areal, sehr ein Zaun, der schirmt eigentlich das Areal ab.
Journalisten werden am Rande des kleinen rumänischen Dorfes Lunga, nur einen Steinwurf von der Grenze zu Serbien entfernt, nicht gern gesehen. Hier hat die rumänische Regierung eines von 2 Zeltlagern für die Aufnahme von Flüchtlingen errichtet. Doch die Zeltstadt ist eine Geisterstadt. Außer ein paar Uniformierten kein Flüchtling weit und breit.
Ja, ich gehöre in Deutschland nicht viel. Deutschland hat Geld und diese Leute nicht kommen zu Rumänisch.
Denn in Rumänien, glaubt Dorfbewohner Paul Wigin, dürfen Flüchtlinge bei Weitem nicht auf die gleichen Zuwendungen hoffen wie in Deutschland. Während Wigin am Rande der Ortsdurchfahrt auf eine Mitfahrtgelegenheit wartet, hat es sich ein halbes Dutzend Männer in der Dorfkneipe ein paar Meter weiter bequem gemacht. Lass mich in Patsche, lass mich in Ruhe mit diesem Flüchtlingsthema, sagt ein Mann in blauem Arbeitsanzug. Anders dagegen jener gemütlich wirkende Rentner am Tisch nebenan.
Die Zelle sind vor 700 gemacht. Ich habe die Schulter sicher. Und ich habe gesagt, sie machen noch für 550, da herunter, auf dem Sportplatz.
Viorel Kurt, ein Mann mit rumänien-deutschen Wurzeln, hat bereits einen Spaziergang zu den Flüchtlingszelten unternommen. Dass demnächst aber über 1000 Menschen am Rande von Lunga untergebracht werden sollen, ein Dorf, das selbst nur ein paar hundert Einwohner zählt, das bereitet ihm wie vielen anderen hier Unbehagen.
Ach, da sind schon Leute, die Angst haben und sind Leute, die nicht Angst haben. Kein Arbeitsplatz. Das ist doch schwer jetzt. Jeder sagt, ich muss meine Familie alles geben, aber nicht für die andere.
Also Kollege Thiel, wie war die Reise an die Grenze?
Es war ein mühsames Unterfangen, weil die Behörden...
Reporter Siegfried Thiel ist zwischenzeitlich in die Redaktion der deutschsprachigen Banater Zeitung zurückgekehrt. Redaktionschef Werner Kremm hört sich alles interessiert an. Der Bericht seines Mitarbeiters passt ins Bild. Rumänien tut sich schwer mit Flüchtlingen. Nicht nur, dass das Land jüngst auf der Europäischen Innenministerkonferenz in Brüssel gegen eine Verteilung der Flüchtlinge nach Quoten gestimmt hat. Es gebe, sagt Kremm, ganz generell eine ablehnende Stimmung zur Flüchtlingsaufnahme unter den Politikern seines Landes.
Und im Medienecho klingt eher, sagen wir mal, eine freundliche Ablehnung durch, in dem Sinne, dass man ja die Leute bedauert, aber man ist nicht bedingungslos bereit, etwas für sie zu tun. Das ist so die Grundhaltung, die man ausmachen kann im Moment.
Doch diese freundlich ablehnende Grundhaltung ist durchaus umstritten. 50 Nichtregierungsorganisationen in Rumänien, darunter zivilgesellschaftliche Vereinigungen wie Pro Democrazia oder die Rumänische Akademische Gesellschaft, haben einen gemeinsamen Appell an die rumänische Regierung veröffentlicht. Inhalt: Auch Rumänien müsse sich den Flüchtlingen öffnen. Und tatsächlich, es gibt auch Institutionen, die an so etwas wie einer Willkommenskultur für Flüchtlinge arbeiten. Zu ihnen gehört Professor Marilene Gabriel Pirta, Rektor der angesehenen Westuniversität in Timișoara. Dort werden gerade Integrations- und Sprachkurse für Asylsuchende vorbereitet. Im Gegensatz zu vielen Landsleuten glaubt Pirta, dass Flüchtlinge auch eine Chance für Rumänien bedeuten könnten.
Rumänien ist ein Land, in dem es sich lohnt, zu investieren und zu arbeiten. Schließlich hat unser Land große Wachstumspotenziale. Als Mitglied der Europäischen Union hat Rumänien gezeigt, dass auch wir uns auf ein sehr gutes Niveau zu bewegen. Wie ich gehört habe, sind derzeit rund 1 Million Flüchtlinge aus Syrien bereits unterwegs. Weitere 4 Millionen machen sich demnächst auf den Weg Richtung Europa. Da können ja nicht alle in Deutschland, Schweden oder Österreich unterkommen.
Doch nach Rumänien wollen sie eben auch nicht. Andrea Wanche, ebenfalls Redakteurin der Banater Zeitung, blickt auf eine aktuelle Meldung am Bildschirm.
Es waren 2 Afghanen. Sie haben sich eigentlich verlaufen und sie sind in Rumänien angekommen. Das war an der Grenze zu Serbien. Die Grenzpolizisten mussten ihnen leider sagen, dass sie in Rumänien sind und nicht in Ungarn. Verzweifelt hätten sie schon angefangen zu weinen, weil sie total erschöpft eigentlich nicht nach Rumänien wollten. Sie wollten über Ungarn nach Deutschland ankommen.
Da muss auch Redaktionschef Werner Kremm schmunzeln, wird aber Sekunden später wieder ernst. Das passt ins Bild, sagt er.
Anscheinend hat Rumänien auch im Nahen Osten denselben Ruf wie im Goldenen Westen. Dass es kein Land ist, in dem man zu leben sich wünscht, sondern eher ein Land, wo man weggeht. Nicht umsonst sind über 2 Millionen Rumänen in Westeuropa tätig.
Und so bleiben nach Kremms Meinung die Zeltstädte an der Grenze zu Serbien weiterhin Geisterstädte. Das könnte sich allerdings ändern, wenn sich andere Balkanländer ebenso abschotten wie Ungarn, Zäune bauen, Strafgesetze verschärfen.
Dann werden Umwege gesucht und Rumänien ist ein möglicher Umweg. Aber als Bleibeland scheint Rumänien überhaupt nicht von Interesse zu sein.
Der Monat Oktober ließ den Deutschen im Banat an zahlreichen hochkarätigen Kulturereignissen teilhaben. Musikfestivals, Mundarttagung, Vortragsreihen, Erntedankfeste, Kirchweihfeste, Kulturdekade im Banater Bergland, kirchenmusikalische Konzertreihen, Buchvorstellungen und nicht zuletzt das europäische Theaterfestival Eurotalia am Deutschen Staatstheater Temeswar. Das Festival vereinte zum ersten Mal in dieser Form Werke mehrerer europäischer Theatergrößen sowie Produktionen, die sich mit neuen Theaterästhetiken auseinandersetzen. Die Zuschauer können sich dabei nebst 7 Gastvorstellungen auch 5 Produktionen des deutschen und des ungarischen Staatstheaters Temeswar ansehen. Mehr über die diesjährige 5. Auflage des Eurotalia Festivals erfuhr Radio Temeswar Redakteur Adi Ardelan von dem Intendanten des deutschen Staatstheaters Temeswar, Lucian Vashendan.
Das sind Inszenierungen von Oskaras Korsanovas, Jan Lauers, Wim van de Kibus, Silvio Porcarete, aber auch zeitgenössisches Theater, neue Theaterformen durch Produktionen aus Rymniku Vulča bzw. vom Temeswarer Ungarischen Staatstheater und auch vom Deutschen Staatstheater Temeswar. Es ist von Umfang her kein sehr großes Festival. Wir haben uns nach dem Prinzip gerichtet, klein aber fein. Und wir sind sehr froh darüber, dass tatsächlich einige Theatergrößen aus Europa durch ihre Inszenierungen hier vertreten sind. Das Festival wächst. Es gibt Fortschritte von Jahr zu Jahr, so sehen wir das. Auch in unserem Anspruch auf den Repräsentativitätscharakter der ausgewählten Inszenierungen für das, was europäisches Theater heute bedeutet. Die Auswahl stammt zum ersten Mal dieses Jahr von meiner Kollegin, der Theaterwissenschaftlerin Andrea Andrei, die sich mit viel Engagement und mit viel Mut für dieses Programm eingesetzt und durchgesetzt hat.
Das Deutsche Staatstheater Temeswar hat auch mehrere Stücke innerhalb dieses Festivals.
Das sind einige der neuesten Inszenierungen des DSTT, angefangen von Moliendo Café unter der Spielleitung von Silvio Porcarete, der Koproduktion des DSTT mit dem Temeswarer Ungarischen Staatstheater, Elektra nach Euripides und Aeschylus, inszeniert von Bocsari László, eine Inszenierung, die bereits 2 Festivalteilnahmen hinter sich hat in Bakau und in Georgien. Auf der anderen Seite zeigen wir das Tanztheaterstück Hotel PM von Andrea Gavriliou und last but not least zum Abschluss des Festivals die Fuchsiade von Ulmus, eine Installation von Helmut Stürmer, begleitet von Silvio Porcarete. Das wollen wir auch so artikulieren, damit wir das Festival zugleich nutzen als Showcase, als Möglichkeit des DSTT für die eigenen Produktionen zu werben, zumal das Festival auch Kritiker und Festivalvertreter aus dem In- und Ausland erwartet.
Mit welchen Gedanken starten Sie das Festival?
Das Festival startet mit meinem Gedanken der Genugtuung. Es war ein schwerer Weg bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir sagen können, jetzt geht's los. Es war nicht einfach, das Festival zu organisieren, die entsprechenden Finanzierungen zu finden. Wir hatten Partner, allen voran die Stadt Temeswar und das Departement für interethnische Beziehungen aus Bukarest, das Rumänische Kulturinstitut, der Rumänische Theaterverband, das Kulturministerium, und durch all diese Kräfte ist uns gelungen, dass wir jetzt in der Lage sind, das Festival zu beginnen. Es ist Anlass zur Genugtuung auch dafür, weil wir wissen, dass die Gemeinschaft aus Temeswar, aus der Region, dieses Festival mit großer Freude, regelrecht mit Lust erwartet. Und ich bin auch überzeugt, dass das Programm, das ansteht, durch die Vielfalt der Angebote auch dieser Erwartung gerecht werden kann. Also es ist ein Augenblick der Freude und der Genugtuung.
Im Sommer diesen Jahres wurden zahlreiche Pfarrer versetzt, darunter auch viele Ungarn-Deutsche, die bisher für die sowieso seltenen deutschen Messen zuständig waren. Christina Arnold besuchte den Referenten für Nationalitäten der Diözese 5 Kirchen, Stefan Wiegand, der in diesem Sommer selbst eine neue Kirchengemeinde erhalten hat. Ein Beitrag des Funkhauses 5 Kirchen.
Das ist üblich, dass jedes Jahr einige Pfarrer oder Priester oder Kapläne weiterversetzt werden in eine andere Ortschaft. Das ist jedes Jahr so. Dieses Jahr war es auch nicht zu viel, aber es gab trotzdem mehrere Veränderungen. Auch ich wurde nach Bonhard von Mecsek Nádasd versetzt.
Warum ist das so üblich?
Einige gehen in die Rente. Es werden auch natürlich jedes Jahr hoffentlich auch in Zukunft neue Priester geweiht. Die brauchen auch eine neue Stelle. Ein anderer möchte auf einen kleineren Platz, weil er schon zu müde ist, älter ist. Er kann das nicht mehr machen. Deswegen sind diese Versetzungen.
Das hat ja mehrere Auswirkungen. Es hat eine Auswirkung auf den Priester und auch auf die Kirchengemeinde. Welche Auswirkungen hat denn so eine Versetzung?
Also ein Umzug ist nie einfach, auch für eine ganz einfache Familie. Da muss man sehr vieles organisieren, umdenken. Das ist in der Kirche auch so. Wenn ein Priester versetzt wird, muss er umziehen. Er muss eine neue Gemeinde aufbauen oder weiter übernehmen. Und die Gemeinde muss sich auch dann an den neuen Priester gewöhnen und der Priester muss sich an die neue Gemeinde gewöhnen.
Welche positive, welche negative Auswirkungen kann das dann haben?
Das kann vor allem positive Auswirkungen haben, als Priester meine ich jetzt. Man ist wieder mehr gefordert und man kommt auf neuere Ideen, was auf den alten Platz nicht mehr eingefallen ist. Man bekommt neue Möglichkeiten und die Gemeinde bekommt auch eine neue Sichtweise. Die Predigten verändern sich, es kommt was Neues, es wird was weggelassen. Es sind auch welche, denen es nicht passt, es sind auch welche, die sich darüber freuen.
Wie ist es für Sie persönlich gewesen, jetzt von Nádasch nach Bonhard zu ziehen?
Nur das war nicht einfach. Ich war 13 Jahre in Nádasch gewesen. Ich hatte sehr viele persönliche Kontakte geknüpft auch und es hat mir dort gut gefallen, aber im Priestertum ist es drinnen, dass man manchmal umziehen muss. Also es kommt nie unerwartet, dass man eine Disposition bekommt. Ich bin mit Freude hier nach Bonhard gekommen und habe Nádasch für meinen Nachfolger dort gelassen.
Es ist ja im Falle der ungarndeutschen Gemeinden, im Falle der ungarndeutschen Priester auch zusätzlich noch eine Aufgabe, die deutschen Messen zu übergeben. Wie läuft es denn da, wenn jetzt so ein Umzug vonstatten geht? Ist das jetzt zusätzlich eine Aufgabe? Wird das berücksichtigt? Kann man das berücksichtigen? Kann man das übergeben?
Wenn der Nachfolger auch Deutsch spricht, jetzt in Nádasch, mein Nachfolger, er spricht ein bisschen Deutsch, also er kann die Messe auf Deutsch lesen. Er predigt nicht Deutsch, sondern Ungarisch. Der Bischof nimmt ein bisschen Rücksicht sicher darauf auch, aber da gibt's so viel, was er bedenken muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der ersten Reihe steht, ob einer Deutsch oder eben nur Kroatisch spricht oder nicht. Wichtig ist, dass wo Bedürfnis da ist auf deutsche Sprache, dass die Leute Deutsch singen, beten können, während der Messe oder außerhalb der Messe, dass der Priester das zulässt, dass die Leute den Glauben in der Muttersprache ausüben können. Und sofern er Deutsch spricht, hilft er damit.
Wie sieht es mit diesem Bedürfnis aus? Ist das mehr geworden, weniger? Ist es in den meisten Ortschaften gut zu lösen?
Ich weiß jetzt über keine Probleme. Mehr oder weniger ist das gelöst. Natürlich ist die deutsche Sprache als Minderheitensprache sehr zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten schon, also nicht dieses Jahr. Seit dem letzten Jahr hat sich, glaube ich, nichts verändert.
Sie sind Referent für die Nationalitäten. Was ist denn Ihre Aufgabe?
Zum Beispiel, wenn jetzt ein Priester nicht Deutsch spricht, aber die Gemeinde eine deutsche Messe möchte, zum Beispiel zum Kirchweih oder zu einem besonderen Fest, dann kann der Priester mich rufen und dann halte ich die deutsche Messe oder verschiedene Gottesdienste. Und diesen Sommer habe ich auch mehrere Trauungen in deutscher Sprache gehalten bei Ehepaaren. Einer kommt aus Deutschland, andere aus Ungarn. Und da habe ich die Trauungen gehalten. Dann ist es meine Aufgabe, die deutsche Wallfahrten zu organisieren. Alles, was mit Glaube und deutscher Minderheit zu tun hat, das gehört zu mir.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
290 Jahre deutschsprachiger Unterricht hat man am 22. Oktober in Arad gefeiert. Alumni wie auch ehemalige und derzeitige Lehrer des Adam-Müller-Gutenbrunn-Lyzeums, Schüler und Eltern feierten das Jubiläum im Arader Johann Slavitsch Theater mit Festansprachen, einer Buchvorstellung und einem Kulturprogramm. Das Fest fiel genau auf den Geburtstag des Namenträgers der jetzigen deutschen Schule aus Neu-Arad, dem Schriftsteller Adam Müller, der am 22. Oktober 1852 in Gutenbrunn geboren wurde. Adi Ardelan von Radio Temeswar war dabei und berichtet.
Eröffnet wurde das 290. Jahresfest der deutschsprachigen Lehreinrichtung in Arad vom Chor der Adam-Müller-Gutenbrunn-Schule, der das allbekannte Gaudeamus Igitur einstimmte. Das Fest verlief unter dem Motto Deutschsprachige Bildung für alle. Durch das Programm führte Michael Sellner, Vorsitzender des Deutschen Ortsforums, ehemaliger Schulleiter und Mitglied im Verwaltungsrat der Schule.
Es hat sich so ergeben, dass heute am 22. Oktober auch der Geburtstag von Adam Müller Gutenbrunn ist. Die 290 Jahre bedeuten zum einen Tradition und zweitens die Bestätigung des Weges zum Erfolg. Deutsch war und ist immer noch die Lingua Franca in den Handelsbeziehungen im mittel- und westeuropäischen Raum. Und das will ja gelernt sein, in der Schule.
Es folgten die Grußworte der geladenen Gäste aus Schulwesen, Kommunalverwaltung und Politik.
290 Jahre sind eine Tradition sehr lang für Rumänien.
Die 290 Jahre deutschsprachiger Unterricht in Arad bedeuten sehr viel für die Geschichte des Unterrichts in Rumänien, erklärte der Abgeordnete des Deutschen Forums Ovidiu Ganz in seinem Grußwort. Außer den Siebenbürger Sachsen, die ältere Unterrichtsformen hatten, gründeten die Banater Schwaben in Neuarad als eine der ersten in Westrumänien eine eigene Schule.
Ich möchte euch bitten, euer Bestes zu tun, um diese Tradition weiterzuführen. Es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass dieses Land, unser Land Rumänien, sich vielleicht, wenn ich das so formulieren darf, viermal freuen dürfte, dass jemand, der hier geboren war, Nobelpreisträger wurde. Es geht um George Emil Palade aus Bukarest, um Elie Wiesel aus Sighet und dann gibt es zwei Rumänien-Deutsche. Beide sind durch das deutschsprachige, muttersprachliche Bildungssystem gegangen. Hertha Müller und für sie vielleicht sentimental viel näher Stefan Hell aus St. Anna. Man muss sich dessen bewusst sein, um zu verstehen, was das für eine Chance ist, eine solche Schule zu besuchen, aber auch was für eine Verantwortung. In diesem Sinne bitte ich euch, weiterhin strebsam zu lernen, zu arbeiten, um beste Ergebnisse zu erreichen.
Zu Wort kamen auch ehemalige Absolventen der Arader Deutschen Schule. Die älteste Absolventin ist jetzt 86 Jahre alt und studierte in Neuarad zwischen 1940 und 1944. Magdalena Kontrasch, bekannt im Deutschen Forum auch als die Mogdi-Tante.
Es war Krieg, keine schöne Zeit, Fliegeralarm. Manche wissen es gar nicht, was das bedeutet. Gott sei Dank, und nie sollen sie das erfahren. Wir hatten mehrere Fächer gehabt in der Schule, Handarbeit. Wir müssten aus Schafwolle Handschuhe, Strümpfe stricken für die Soldaten, die im Krieg waren. Die Strafe, die kennen sie heute nicht mehr. Aber das haben wir auch gelernt, Disziplin und Respekt. Drei Wörter im Leben sollen sie nie vergessen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wenn sie diese drei Wörter als Talisman mit ihnen mitnehmen, in ihren Herzen werden sie keine Probleme haben.
Zu den Absolventen der Adam-Müller-Gutenbrunn-Schule, auf die die Lehreinrichtung sehr stolz ist, zählen der IT-Fachmann Silvio Daskel, der das Oracle-System nach Südosteuropa brachte.
Das ist sehr schön, Goethe in Deutsch zu lesen oder Max und Moritz, das war auf den Annoncen auf Facebook, in Deutsch zu verstehen, das ist wie das Schöne von Visa unbezahlbar.
Sowie Christian Alonaro, der zurzeit als Richter am Landgericht in Arad tätig ist.
Diese 290 Jahre bedeuten nicht nur deutscher Unterricht in Arad, sondern auch deutsche Kultur, die den Aradern Schülern beigebracht wurde.
Das dass man in den deutschsprachigen Schulen Rumäniens nicht nur die Sprache, sondern auch die deutsche Kultur und die örtliche Tradition der deutschen Gemeinschaft den Schülern beibringt, bewiesen auch die Jugendlichen der Trachten- und Tanzgruppe Banatia des Deutschen Forums, die banatschwäbische Tänze vorführten. Die 290 Jahre Geschichte des deutschsprachigen Unterrichts in Arad wurden in einer Monographie festgehalten, die aus Anlass des 275. Jahrestags der Schule veröffentlicht wurde und nun in einer vervollständigten neuen Auflage erschien. Die 290 Jahre Existenz der deutschen Schule wurden bereits mit Beginn dieses Schuljahrs am Neuerader Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeum erfüllt. Die Anfangszeiten waren schwierig, sagt Schulleiterin Doina Nermzu, aber von der einen Klasse vor 290 Jahren sind wir mittlerweile zu 59 Klassen gekommen, in denen die Schüler unterrichtet werden. Deutsch zu lernen ist eine große Genugtuung, vor allem für die, die nicht zur deutschen Minderheit gehören. Wir danken den Deutschen aus Neurad, weil sie uns erlauben, die Fahne ihrer Gemeinschaft weiterzutragen. Wir sind stolz darauf, weil diese eine äußerst disziplinierte Gemeinschaft ist. Das Schuljubiläum wird während des gesamten Schuljahres auch mit weiteren Veranstaltungen gefeiert, sagt Professor Michael Sellner.
Wir werden noch ein Symposium haben, bei welchem wir vor allem die Lehrer der Humanwissenschaftler einladen, aber auch weitere sogenannte Kulturmenschen. Wir möchten etwas eingehender über die Persönlichkeit von Guttenbrunn sprechen und dessen Einfluss für das deutsche Schulwesen. Und im Frühjahr wollen wir dann nochmal bei dem Tag der offenen Türen das Frühlingsfest an unserer Schule, an unseren Namenspatron gedenken und weitere künstlerische Darbietungen zu diesem Thema organisieren und auch mit den Schülern durchführen. Hauptsache, es wird Spaß machen und es wird den Geist, die Philosophie unserer Schule und das Wesen von Adam Müller-Guttenbrunn weiterleiten an die nächste Generation.
Im Rahmen des 15. Banater Tim Orgel Festivals gab der aus dem Heidedorf Darowa stammende Musikwissenschaftler Dr. Franz Metz hier ein Orgelkonzert in Lugos und in Temeswar. Besonders an den Programmen waren die Kompositionen der Musiker, die zumindest zeitweilig im Banat des 19. und 20. Jahrhunderts gewirkt hatten. Der diesmalige Aufenthalt Metz in der sogenannten alten Heimat umfasste zunächst die Teilnahme an einem Symposium gewidmet der Musik Wissenschaftler, Priester und Theologiedozenten Desiderius Jaroschi. Und er stellte in Temeswar seine jüngste Biografie über den Kapellmeister Heinrich Weid vor. Zu all diesen Veranstaltungen gab es bei Radio Temeswar ausführliche Erklärungen von Dr. Metz selbst, untermalt mit Klangbeispielen aus den Kirchenkonzerten.
Es war eines der ersten Symposium gewidmet dem großen Banater oder Temeswarer Musikwissenschaftler, Priester, Organisten, Domkapellmeister, Theologieprofessor Jaroschi Dejö oder Desiderius Jaroschi. Es war ein Symposium, das sehr reichhaltig war an verschiedenen Erkenntnissen, Vorträgen wissenschaftlicher Natur. Wir wissen ja, Desiderius Jaroschi stammte aus Lenauheim, ist dort 1882 geboren als Desiderius Jaroschek. Sein Vater stammte aus der Zips, war vermutlich slowakischer Nationalität und er war als Lehrer in dem Schwabendorf Lenauheim tätig und als Kantorlehrer, also gleichzeitig als Organist. Paul Jaroschek, der Vater von Jaroschi, war gleichzeitig sein erster Lehrmeister in Sachen Musik. Desiderius Jaroschi hat Flöte spielen gelernt als Kind. Nachher war er eine kurze Zeit in der dortigen Blaskapelle sogar tätig. In meinem Vortrag habe ich mich dem deutschen Pressewesen der Zwischenkriegszeit gewidmet, bezüglich Musikkritik, bezüglich Musikchronik, bezüglich der Aktivitäten von Desiderius Jaroschi. Jaroschi hat zwischen 1922 und 1927 die Banater Musikzeitung herausgegeben, ein wichtiges Mitteilungsblatt im Bereich der Musikkultur, nicht nur des Banats und Temeswars. In dieser Musikzeitung brachte er die neuesten Nachrichten zur europäischen Musikentwicklung. Aber wir finden auch viele Dokumentationen, viele Berichte zum Temeswarer, zum Banater Musikleben, so zum Beispiel bereits 1922 in der Nummer vom Monat September oder August über die Gründung des Banater Deutschen Sängerbundes. Und es ist etwas Besonderes und gleichzeitig gleichzeitig war ja diese Banater Musikzeitung auch ein offizielles Organ des Banater Deutschen Sängerbundes in der damaligen Zeit. Es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Zeit nach der Magyarisierungspolitik, als im Banat wieder die deutsche Sprache gepflegt wurde, das deutschsprachige Volkslied und Kirchenlied. Wir finden auch Berichte darin über rumänische Chöre, ungarische Chöre und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, Jarosi war gleichzeitig, also in erster Linie Priester, und zweitens war er Musikwissenschaftler, Musikkritiker. Er war Dirigent des Temeswarer Philharmonischen Vereins nach dem Tode von Martin Novacek, also 1906. Und er war auch gleichzeitig bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges Professor an der Theologie in Budapest und pendelte wöchentlich zwischen Temeswar und Budapest. Das waren so die Erkenntnisse im Rahmen dieses Jarosi-Symposiums. Jarosi hat in Zeit seines Lebens knapp 100, ich meine 88 oder so, Orgelkonzerte gegeben. Die Zahl meiner Konzerte ist etwa 450 bisher. Ich habe die letzten Jahre aufgehört, sie zu zählen. Ich versuche in meinen Konzerten immer wieder, alles eins, wo ich spiele, auch Banater Komponisten einfließen zu lassen. Diesmal sind es entweder drei Lugosche Komponisten, wie in dem Konzert in Lugosch es der Fall war, das heißt Wilhelm Schwach, Josef Weikert und Konrad Paul Wusching. In dem Lugosche Konzert wirkte noch Hans Fernbach mit als Geigenspieler. Bei den drei Kompositionen der Lugosche Komponisten, wie auch noch Bach und Vitali. Bei dem Orgelkonzert in der Millenniumskirche habe ich Orgelwerke von Richard Waldemar Oschanicki aufgeführt, das Kaleidoskop, über ein eigenes Thema und Passacaglia. Dann von George Firca drei kleine Präludien nach Melodien rumänisch-orthodoxer Gesänge aus dem Banat. Dann von Guido Pogacnik eine große Orgelsonate, entstanden 1936 und uraufgeführt an der gleichen Orgel, Wegensteinorgel der Millenniumskirche, wo ich auch das Werk, wie gesagt, jetzt 2015 aufgeführt habe. Und nicht zuletzt meiner Kompositionen, vier Meditationen für die Orgel nach gregorianischen Melodien des Palmsonntags. Es sind Gebrauchsmusikstücke für den katholischen Gottesdienst, und zwar Orgelstücke, die man zur Kommunion oder als Postludium gespielt hat oder spielen kann. Die Wegensteinorgel ist da geeignet, um auch Banater Kompositionen oder Banater Komponisten aufzuführen. Es geht um eine Orgelmusik, die typisch ist für jene Zeit, also sich mit nichts unterscheidet neben den Orgelmusiktraditionen im restlichen mitteleuropäischen Raum. Bereits im Monat Juni hat das Deutsche Demokratische Forum aus Temeswar mein Buch veröffentlicht mit Unterstützung des Minderheitendepartements in Bukarest. Und zwar, es geht um die Biografie des Kapellmeisters Heinrich Weidt, der etwa 1865 bis 1872 als Kapellmeister am Deutschen Theater in Temeswar gewirkt hat. Weidt war ein Kind seiner Zeit, also seine Lieder waren europaweit bekannt, wurden in viele Sprachen übersetzt. Ich habe mich bemüht, all seinen Wirkungsstätten zu folgen, angefangen von Mannheim über Coburg und Hamburg und Berlin, Bern, Zürich, Troppau, also Opava heute Tschechien, in Celje, Cilli, Slowenien, in Pest, also Budapest am Deutschen Theater war er tätig und natürlich auch in Temeswar, Gründungsmitglied des Temeswarer Philharmonischen Vereins 1871. Und gegen Ende seines Lebens wird er wieder ins Banat zurückkehren, zwar nach Werschetz und nach Weißkirchen. Danach zieht er nach Graz um, wird dort 1901 auch sterben.
Bei der ersten Auflage des Internationalen Theaterfestivals Experimenttheater Treffpunkt Kronstadt sind zwischen dem 22. und dem 24. Oktober 6 Ensembles aus Serbien, Deutschland und Rumänien auf der Bühne der Redoute aufgetreten. Das Festival hat den Studenten aus verschiedenen Ländern die Gelegenheit gegeben, das gemeinsame Interesse an Deutsch und Theater zu teilen. Dr. Carmen Pucciano, Leiterin des Kronstädter Ensembles Die Gruppe.
Ja, es handelt sich um das erste deutschsprachige Studententheatertreffen, das wir hier in Kronstadt veranlasst haben und nun veranstalten, sozusagen auch ein bisschen mit einem nostalgischen Blick auf unsere frühere Veranstaltungsreihe EuroArt, ein Schüler-, Schul- und Jugendtheaterfestival, das wir ziemlich viele Jahre nacheinander mehrsprachig veranstaltet hatten. Nun erfüllen wir uns sozusagen einen Herzenswunsch, nämlich deutschsprachige Studenten Theaterensembles auftreten zu lassen. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und unser Mitveranstalter und Förderer, die Donauschwäbische Kulturstiftung, hat praktisch den Großteil der Ausschreibung betreut und es haben sich letztendlich 6 Truppen angemeldet, 3 aus Rumänien, und zwar die Spielgruppe der Temeswarer Hochschule für Musik und Theater, die Theatergruppe der Babes Bojoj Universität aus Klausenburg, die 3. Gruppe aus Rumänien ist die Kronstädter Theatergruppe, die Gruppe von der Philologischen Fakultät, und unsere ausländischen Gäste sind die Gruppe der Germanistikabteilung der Fakultät für Philologie und Künste aus Kragujevac, Serbien. Dann haben wir die Spielgruppe der Germanistikabteilung aus Novi Sad und mit dem Status, würde ich sagen, schon richtiger Profis, das Sprechensemble der Akademie für gesprochenes Wort aus Stuttgart. Das Programm wird noch ergänzt durch eine ganze Reihe von Workshop-Angeboten, die größtenteils für die hier anwesenden Spieler gedacht sind. Also insofern ein ziemlich reichhaltiges Angebot, auch für die Teilnehmer. Das Festival ist allen Theaterliebhabern offen und es ist auch dafür gesorgt, dass die deutschsprachigen Texte rumänisch untertitelt sind.
Im Programm gab es moderne Inszenierungen von Klassikern wie Warten auf Godot oder Orpheus und Euridike, bekannte deutsche Stücke wie Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert oder Adaptierungen nach Jugendromanen. Miron Astanescu und Koto Silvio Kolumban leiten die Studententheatergruppe aus Klausenburg.
Das sind Studenten, die das pädagogische Modul besuchen und sind jetzt im 3. Jahr. Und innerhalb dieses pädagogischen Moduls müssen sie dann an diesem Theaterworkshop auch teilnehmen.
Unsere Studis haben uns geholfen, das Thema auszuwählen, und wir haben uns dann entschieden, ein Jugendbuch zu nehmen mit dem Titel Rabenhaar von Dor von Rans. Er ist ein Holländer und das Thema des Buches ist dann als Stoff geblieben, aber wir haben viel noch daran gearbeitet, viel dazugegeben, vieles anders ausgearbeitet. Die Studis haben viele Szenen durch Improvisationen erarbeitet und die Figuren sich auch selbst ausgewählt. Unser Stück heißt Das letzte Spiel. Die Studenten haben vieles biografisch ausgearbeitet, aus den eigenen Erfahrungen und aus der eigenen Kindheit, bestimmte Ereignisse und bestimmte Erfahrungen mit ins Stück gebracht. Und das macht eigentlich das Stück, unsere Aufführung, spannend.
Ein junges Ensemble aus Serbien führte ein interessantes Stück auf.
Mein Name ist Paul Gruber, ich bin seit einem Jahr österreichischer Lektor in Novi Sad, und meine Kollegin Anna Mitrewski und und ich leiten die Theatergruppe. 2 Wochen, um ehrlich zu sein. Aufgeführt wird Goethe, eine Groteske in 2 Bildern von Egon Friedell und Alfred Polger. Das ist ein Stück, das im Grunde das verschulte Bildungssystem kritisiert, in dem sinnloses Faktenwissen abgefragt und verlangt wird. Und ich denke, dass einige Studierende sich sehr gut in dieser Situation zurechtfinden und sich sehr gut damit identifizieren können.
Ljubiša Petrović, ich bin an meinem 2. Studienjahr und meine Rolle ist der Pedel, also eine Art Hausmeister ungefähr, und ich bin für die komischen Sachen zuständig.
Hey, mein Name ist Jolt Papista, ich studiere ebenfalls Germanistik in Novi Sad, ich habe soeben mein Masterstudium beendet und ich spiele einen der 2 Goethes. Wir haben 2 Bilder in dieser Groteske und dementsprechend haben wir auch 2 Goethes. In der ersten Szene erscheint Goethe so, wie er angeblich war, zu seiner Zeit, und im 2. Bild, da hat sich Goethe eigentlich in einen der Studenten verwandelt. Er versucht, die Prüfung anstelle dieses Studenten zu bestehen. Und er ist natürlich ganz überzeugt, dass er das kann, weil, naja, er ist Goethe und wer kann mehr über Goethe wissen als Goethe selbst? Allerdings sieht er ziemlich schnell ein, dass sogar er diese Fakten nicht alle auswendig kann, und eigentlich dadurch entsteht ja auch diese Kritik, denn wenn sogar der Altmeister, der Dichter Heros Goethe selber diese Fakten nicht kennt, wieso ist es dann notwendig, dass auch die Studenten das können? Und damit endet auch eigentlich unser Stück, dass Goethe eine sehr harsche Kritik des Bildungssystems ausspricht.
Die Kinder sind ein wichtiges Zielpublikum für das Deutsche Kulturzentrum Kronstadt. Während des Theaterfestivals wurde auch eine Aufführung für Kinder des Theaters Herzeigen aus Stuttgart angeboten. Es handelte sich um das kleine Lumpenkasperle nach Michael Ende.
Ich heiße Sophia Müller und ich bin freie Schauspielerin, komme aus Stuttgart. Wir haben 2012 gemeinsam, die Isabel Gidi und ich, das Theater Herzeigen gegründet. Genau, und damit machen wir jetzt Kindertheater. Und ich arbeite noch als ehemals freie Schauspielerin und Theaterpädagogin in Stuttgart.
Ich bin Isabel Gidi, lebe in Tübingen und dort haben wir auch eben unser Theater ansässig. Und ich bin ein bisschen älter als Sophia und arbeite einfach auch schon länger, auch mit einem anderen Duo zusammen, das Duo Mirabel in Deutschland. Und bin auch als Theaterpädagogin tätig und als Tanzpädagogin auch.
Über den Eugen Christ, der hat uns angesprochen. Und da haben wir erfahren, dass hier dieses schöne Theaterfestival eben stattfindet und dass wir die Möglichkeit bekommen, hier in Kronstadt eben zu spielen. Und es ist eine sehr schöne Stadt und es gefällt uns sehr gut.
Das ist tatsächlich ein bisschen so gekommen, dass unser erstes Stück, was wir zusammen inszeniert haben, das Traumfresserchen, auch von Michael Ende war und uns das sehr gut gefallen hat von der Sprache, von den Bildern und auch vom Inhaltlichen her. Wir das Gefühl hatten, das trifft schon sehr stark einfach das, was auch ein Kind bewegt, nämlich das Angst haben vor dem Dunkeln, vor dem nicht schlafen können, von den Träumen, die da vielleicht kommen und die ein bisschen unheimlich sind. Und das hat uns so berührt selber auch, dass wir noch weiter auch bei Michael Ende geschaut haben, was er noch hat, und noch ein zweites Stück gefunden haben, eben was so wunderschön ist, nämlich das Lumpenkasperle.
Das Festival wurde vom Deutschen Kulturzentrum Kronstadt in Zusammenarbeit mit der Donauschwäbischen Kulturstiftung organisiert. Diesmal haben wir in unserem Funkmagazin auch einen Beitrag der Radiosendung Deutsch Express aus Satmar. Das Jugendradio-Team hat ein Interview mit einigen Teilnehmern des Ferienlagers in Sukunden vorbereitet.
Ende August und Anfang September fand in Sukunden ein deutschsprachiges Ferienlager statt. Daran beteiligten sich rund 30 Kinder von der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche und 5 Begleiter. Mit einigen Teilnehmern sprach Patrick Alfater über ihre Eindrücke.
Bitte stell dich vor.
Ich heiße Hedwig Oros, ich bin 12 Jahre alt und ich gehe in die 6. Klasse.
Bist du zum ersten Mal hier?
Nein, ich bin zum 4. Mal hier.
Was hat dir am meisten gefallen?
Es hat mir am meisten Handarbeit gefallen.
Ich heiße Vasile Christina, ich bin 10 Jahre alt und ich gehe in die 5. Klasse.
Was hat dir am meisten gefallen?
Mir hat am meisten gefallen die Messe, der Lagerfeuer war sehr groß und auch die Party.
Würdest du noch einmal kommen?
Ja, ich würde gerne nochmal kommen.
Warum?
Weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier.
Bitte stell dich vor.
Ich heiße Anna Hodja, bin 10 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse.
Bist du zum ersten Mal hier?
Nein, ich bin zum zweiten Mal und es gefällt mir sehr.
Was für Aktivitäten hattet ihr?
Wir haben in Kleingruppen gearbeitet, wir haben viele Spiele gespielt, haben gesungen, getanzt, wir haben jeden Morgen und jeden Abend gebetet und wir haben für unsere Schützlinge was gebastelt.
Bitte stell dich vor.
Ich heiße Van Belen Sarah, ich bin 10 Jahre alt und ich gehe in die 4. Klasse.
Bist du zum ersten Mal hier?
Ja, ich bin zum ersten Mal hier.
Würdest du noch einmal kommen?
Ja, ich werde noch einmal kommen, weil es mir sehr viel gefällt. Es ist hier sehr schön, das Essen ist sehr gut, wir machen viele Aktivitäten. Es ist sehr schön.
Dankeschön.
Sie hörten einen Beitrag des Jugendradio-Teams Deutscher Express aus Satmar. Und nicht zuletzt eine Nachricht aus Sombor, Serbien. Das Somborer Nationaltheater eröffnete Mitte Oktober die neue Spielzeit mit dem Drama Heimatbuch nach einem Text von Kaca Celan. Die Regie führte Dusan Janovic. Die Inszenierung zeigt laut Pressemitteilung des deutschen St. Gerhard Vereins die herausfordernde und delikate Geschichte um die Gefangenen des Lagers Gakovo nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Roman Heimatbuch handelt demnach von zwei deutschen Familien, genauer gesagt Donauschwaben, die im Lager in Gakovo gefangen gehalten werden und versuchen, nach der Kapitulation Deutschlands ihr Leben zu retten. Das Somborer Nationaltheater bewirbt sich mit dieser Inszenierung beim Internationalen Theaterfestival Stereginu Pozorige in Neusatz, Novi Sad. Das ist mit seinem Wettbewerb eine der wichtigsten serbischen Institutionen auf seinem Gebiet. Der letzte Beitrag der Oktoberausgabe kommt aus Rešica. Mitte Oktober gab es auch in diesem Jahr das Stell dich ein bei der Kirchweih im Banatböhmischen Berghof Wolfsberg. Mittlerweile ist es zu einem richtigen Fest des ethnischen Zusammenhalts geworden. Die böhmischen Traditionen von früher werden besonders von den Gästen aus der Banater Heide und Hecke gepflegt. Trotzdem fanden sich in diesem Jahr auch viele Volkstanzgruppen aus dem Bergland am Fuße des Semenik-Gebirges ein, um dieses Kleinod böhmischer Kultur auf jetzigem rumänischen Boden hochleben zu lassen. Eine bildreiche Reportage erstellte Gerhard Hvojka von Radio Rešica.
Das Puam, was Hammer heint, hat man am Samstag in Wolfsberg gehört. Kirchweih wurde allemal gefeiert, doch waren nur wenige dabei, die auch wussten, was alles zum traditionellen Fest gehörte. Gefehlt haben weder der festliche Gottesdienst noch der Aufmarsch, die Kirchweihmadel oder der bunte, schön geschmückte Baum. Viele Gäste, Blasmusik und Volkstanz waren auch dabei. Somit war es beim herrlichen Wetter eine Freude, dem Fest beizuwohnen. Seit 1879, also mittlerweile seit 136 Jahren, steht die römisch-katholische Kirche in Wolfsberg. Sie ist der heilige Theresia von Avila geweiht und feierte ihre Schutzpatronin. So auch in diesem Jahr, wo alles mit dem Gottesdienst konzelebriert von Pfarrer Martin Jäger aus Steidorf-Anina und Kaplan Janos Varg aus Rešica um 11 Uhr begann.
Kirchweihfest erinnert uns immer an die Errichtung der Kirche, denn das Fest sagt uns, dass die Kirche geweiht worden ist und wir feiern ja heute das 136-jährige Kirchweihfest dieses kleinen Gotteshauses und immer wieder gibt es die Gelegenheit dazu zu denken, wie die Urahnen in jener Zeit voll Freude dieses Gotteshaus errichtet haben und jedes Jahr war dieses Fest mit Freude gefeiert worden.
Anschließend wurde der schön geschmückte Baum im Hof der Scrooge-Gaststube abgeholt und mit Trachtenpaar und Blasmusik vor die Kirche gebracht, wo er dann in einen Ständer platziert und aufgestellt wurde. Die Volkstanzgruppen aus Varjas, Bilet, Orschowa, Karansebes, Tirol und Reschica boten eine umfangreiche Tanzvorstellung und animierten zum Tanzen auch Menschen auf der Straße. Vor dem aufgestellten Kirwaibaum mit daran baumelnden Hut, Tuch und Flasche trafen wir Kurt Pilz aus Deutschland zum ersten Mal beim Kirwaifest in Wolfsberg dabei.
Es ist so, wie es sein soll, altmodisch von früher her, aber wunderschön.
Besonders war auch die Meinung des Vizekonsuls der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Siegfried Geilhausen, zum allerersten Mal beim Kirwaifest in Wolfsberg dabei. Meinung, die auf das Fest der Gemeinschaft hinwies, zum Wohle des Dorfes und seiner Tradition.
Es ist meine erste Kirchweih hier im Bergland, hier in Wolfsberg. Ich habe es bislang nicht geschafft und es ist ganz was anderes. Eine Kutsche vorneweg, der Baum wird getragen, die Musik spielt auf, der Baum wird aufgestellt. Einfach wunderbar. Ich finde, die Traditionen müssen weitergeführt werden. Vor, sagen wir, 4 Jahren war ich vielleicht noch nicht der Überzeugung, weil ich nicht mit solchen Traditionen groß geworden bin. Aber ich habe sie hier, die Traditionen, schätzen und kennengelernt. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen alle daran arbeiten, dass sie weitergeführt werden.
Der Wolfsberger Kirwai-Programm ging dann im Kulturheim mit einem Konzert des Deutschen Staatstheater Temeswar mit Harold Schmelz und Dana Bordano weiter. Die Musik lud somit schon am späten Nachmittag zum Tanzen ein. Am Abend wurde es dann im Kulturheim von Wolfsberg immer enger. Die Pensionen aus der Gegend boten Getränke und Mehlspeisen zum Verkauf an und der Organisator ein Teller Gulasch. Beim Ball wurden nebst Hut, Tuch und Flasche auch der Kirwaibaum sowie andere Flaschen Wein, Bier, Plüschtiere oder CDs per Tombola versteigert. Die Wolfsberger Musikanten spielten bis spät in die Nacht zum Tanz auf und ließen kaum spüren, wie die Zeit verging.
Sie hörten die Oktoberausgabe des Funkmagazins. Aus dem Regionalstudio des rumänischen Rundfunks in Neumarkt bedankt sich nochmals recht herzlich Gabi Mesei für Ihre Aufmerksamkeit. Ende November sind wir wieder für Sie da mit den Highlights des Monats. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, sonnige Herbsttage. Auf Wiederhören.